Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Die Spinnen, die Spanier. So heißt unsere neue Folge. Ola in die Runde hier bei Tiki Taka. Aber keine Sorge, der Titel, der bezieht sich nicht nur auf das Derby Madrileño. Mehr dazu später. Erstmal Ola Alex.
Ola, Ola, Ola. Servus.
Ola, Ola. Moin. Und alles fresh?
Ja, weil das Resultat hinten raus aus Barcelona sich das Richtige war im Derby und dadurch kann man etwas entspannter jetzt hier in die Aufnahme gehen. Denn ansonsten wäre es ein bisschen kribbeliger geworden. Aber so gesehen bin ich mit dem La Liga-Spieltag ein bisschen dann doch im Reinen, muss ich ehrlich sagen.
Nachdem man fast hier mit 6:1 gegen Osasuna untergeht, gefühlt, okay. Lass mal so stehen zum Start in den Tag. Ich nach meinen 3 Stunden Schlaf irgendwie nach dem Derby und natürlich noch hier reingefeiert, Real Total Geburtstag. Aber hey, es ist Montagmorgen, es geht los bei Tiki Taka. Wir können ja mal.
Ach, stimmt. Felicidades, ne? 12 Jahre Real Total.
Genau.
Stimmt, da war ja was.
30. September 2012, da haben wir das Licht des World Wide Webs erblickt. Das ist immer noch so das größte Datum in unserer Historie, aber jetzt ist schon mal, kann ich zumindest schon mal ankündigen, den 8. Oktober. Da wird es dann noch endlich mal wieder was Neues, Großes, Tolles, Schickes geben. Seid gespannt, jetzt dann wirklich, nachdem wir fast 12 Monate dran gearbeitet haben und immer mal wieder, es hieß auch, vielleicht kommt es im April, vielleicht im Mai, naja, aber jetzt wohl wirklich, also da schon mal, ist für mich da auch bald richtig Grund zu feiern, nicht nur heute so ein kleiner Geburtstag von irgendeiner kleinen Website, aber egal. Danke für die Glückwünsche und ich fange die Folge mal an. Wir haben auf jeden Fall heute noch gleich ein großes, schwierigeres Thema. Ich fange mal mit einer Statistikrunde an, was ich jetzt, ich glaube, letztes Wochenende aufgeschnappt hatte von Opta, die einen Vergleich der Top 5 liegen, wo die meisten Schüsse abgegeben werden. Was schätzt du denn? Wo liegt La Liga unter diesen 5 Top-Ligen? Wo werden pro Spiel die meisten Schüsse abgegeben?
Auf dem letzten Platz.
Ja.
Und zwar mit, ich würde sagen, beträchtlichem Abstand. Ohne, dass ich jetzt zu viel Serie anschaue, aber in La Liga habe ich das Gefühl, dass einfach wenig los ist generell. Deswegen würde ich sagen, La Liga, letzter Platz. Ja. Also klar, es gibt Ausreißer, ne? Ja. Via Real, Barca, Real Madrid, Celta Vigo in der Saison. Ich glaube auch Alaves macht recht viel Dampf nach vorne für ihre Verhältnisse, aber ansonsten so die letzten 8 Teams, wenn ich da immer wieder auch auf die Statistik gucke, wenn hier so Betis gegen Leganés, Espanyol gegen Valladolid endet, da ist immer so wenig los. Deswegen würde ich ganz klar sagen, letzter Platz.
Ja, gab schon irgendwie 2-3 Spiele diese Saison mit 0-0 Schüssen aufs Tor. Und es ist der letzte Platz, es ist der 5. Platz. Gefühlt, ich hätte jetzt so geschätzt, auch irgendwie nur so 18, 19 pro Partie. Es sind 24,3, das ist der letzte Platz, aber dann trotzdem ganz knapp hinter der Ligue 1, 24,5 und der Serie A 25,8. Und wer ist oben, Bundesliga oder Premier League?
Das ist eine gute Frage. In der Bundesliga sind die Abwehrreihen schwächer. Aha. In der Premier League werden die Spiele weniger unterbrochen. Da gibt es mehr hin und her. Weiß ich nicht, knapp. Ich sag Premier League.
Premier League hat 26,2, aber die Bundesliga 27,9 Abschlüsse pro Partie. Ja. Ob es dann an der Abwehr liegt oder irgendwie an der Stimmung in den Stadien, die antreibt zu Spitzenleistung. Nee, in der Bundesliga wird am meisten Schüsse abgegeben, das ist schon stark. Wie gesagt, gefühlt hat La Liga ein bisschen zugenommen, aber du sagst schon, es gibt genügend Retafel-Spiele, wo man irgendwie insgesamt nur 4 Abschlüsse hat und dann irgendwie vielleicht einer aufs Tor. Ja, also das ist schon oft überschaubar, auch der ein oder andere 1-0-Sieg ist natürlich immer dabei. Betis jetzt am Wochenende gerade gegen Espanyol mit 1-0 gewonnen und ansonsten auch mal hier und da überschaubares Girona gegen Rayo unter der Woche. Das hattest du dir angeschaut, ne?
Ja, im Nachhinein, warum habe ich das gemacht? Ja, ich habe dieses 0-0 gesehen. Hätten natürlich auch 1-0 für Girona ausgehen können, ne? Die hatten 1-2-3 gute Chancen, aber genau das war so ein typisches La-Liga-Spiel zwischen meistens so 2 Mittelfeldmannschaften, wo einfach sehr, sehr wenig los ist. Also die auch teilweise, muss ich sehr aussprechen, wie es ist, wirklich fad und langweilig sind. Und das ist nicht selten der Fall. Wie gesagt, hier Getafe Leganés würde ich niemandem ans Herz legen, das über 90 Minuten zu schauen. Wobei, da gab es ja, glaube ich, jetzt das war Getafe Alaves, schon verwechselt. Ja. Leganés war, glaube ich, unter der Woche, ne? Ging dann 1-1 aus, also immerhin 2 Tore. Jetzt Getafe Alaves, immerhin 2 Tore, also mehr als erwartet. Aber so, das sind so Spiele für den neutralen Zuschauer nicht so prickelnd, ne?
Na gut, haben wir wieder was gelernt hinsichtlich der Abschlussquoten der Top-Ligen. Jetzt, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir haben übrigens in der Folge auch, nur um es schon mal anzukündigen, Sern und Michi haben uns was geschrieben. Wir haben in dieser Folge ein bisschen das große Thema, wo es jetzt vielleicht was zu lernen gibt, die Spinnen, die Spanier, betrifft wie gesagt nicht nur das Derby, da fangen wir gleich an, wo es bei verschiedenen Clubs zu verschiedenen, ich sag mal, Ausfällen kam, speziell in den Fanlagern. Da fangen wir jetzt an mit einem Spiel unter der Woche. Die Europa League ist ja zurückgekehrt und der Athletic Club mit ihr zurück in die Europa League nach einigen Jahren ohne. Haben sich in Rom ein 1-1 erkämpft. Das ist ja alles gut, auch nach Rückstand. Wunderbar. Ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, habe dann nur nach dem Spiel gesehen, dass es da dann schnell eine Pressemitteilung gab von wegen, oh, sowas darf nicht passieren, mit Fanausschreitungen. Bengalos wurden gezündet. Dann gab es auch schnell Fotos, wie man sieht, wie Iñaki Williams und andere Spieler so mit den Fans reden. So, oh, und ich denke mir so, okay, wurde halt ein bisschen gezündelt, sollte nicht sein, aber ja, übertreibt es mal nicht, oder? Ja, bis mir dann noch ein Video aufgefallen ist, wo man wirklich gesehen hat, dass im Athletic Club wurde ein Bengalo gezündelt und das wurde einfach hochkant rübergeworfen in den Block der Rom-Fans und da siehst du richtig, wie da dieses Ding einschlägt. Irgendwo in der Reihe, wo einfach, ja, war ein voller Block, also das ist ja so krass gefährlich und ja, skandalös einfach, dass dann Bengalo einfach reingeworfen wird. Also, wenn ihr zündeln wollt, dann behaltet es bei euch und vermummt euch dabei und stellt euch drumrum so im Block selbst, ja, meinetwegen. Aber das Ding dann auch noch zu werfen, also da dann konnte ich dann schon eher verstehen, dass es da direkt hier Pressemitteilung von Athletic gab und irgendwie Iñaki Williams und Co. da mit den Fans versucht haben zu reden. Also, das eine unschöne Rückkehr nach Europa und zeigt mal wieder, dass vielleicht nicht alle spanischen Fans da die Lichter anhaben im Kopf, aber da haben wir vielleicht noch ein paar mehr, so viele
ja,
heute.
Da haben wir noch ein paar mehr, vor allem die Spinnen, die Spanier, in dem Fall deswegen ja so ungewöhnlich, weil die Spanier ja gar nicht bekannt dafür sind, groß zu zündeln, ne? Pyrotechnik ist das, ist in Spanien nicht so das Thema, es gibt ja auch ein paar Ultragruppen, aber meist kleinere, ne? Und das ist in der Fankultur nicht so drin, also in Italien weiß man es, ist ganz groß, in Deutschland natürlich auch, ne, was es da für Bilder gibt, das schon richtig krass, also da wird das schon auch zelebriert, aber in Spanien ist das eigentlich nie der Fall, wenn ich mich hier zurückerinnere, ich kann mich so wirklich gar nicht dran erinnern, ich war jetzt in verschiedenen Stadien in den letzten Jahren, wo ich mal irgendwie Pyrotechnik im Stadion gesehen habe, also wirklich aus der Erinnerung heraus nirgends.
Deswegen allein nicht im Derby Madrileño, wird es bestimmt auch nicht im Sevilla Derby nächstes Wochenende geben.
Ja, allein deswegen, also jetzt mal unabhängig davon, dass das ja ein absoluter Skandal ist, dass man da das auch noch auf die gegnerischen Fans wirft, aber allein, dass es Pyrotechnik in einem Auswärtsblock mit einer spanischen Vereins gibt, ist schon ungewöhnlich, aber dann komplett über die Stränge geschlagen. Also da erwarte ich definitiv jetzt eine Auswärtsblocksperre, denn genau das hat der FC Barcelona in der Champions League ja bekommen. Ne?
Genau.
Schöne Überleitung zu einem nächsten sehr unschönen, hässlichen Thema.
Auch da spinnen die Spanier. Da gab es ja jetzt in Monaco einen Vorfall und der Vorfall, da war ja schon der FC Barcelona so gesehen auf Bewährung irgendwie ausgesetzt, weil es ja schon beim Rückspiel in Paris vor einem halben Jahr dazu irgendwie Hitlergrüßen kam, hatte ich gar nicht mitbekommen, nur dann eben in den Nachrichten jetzt gelesen, dass es da schon mal so die UEFA gesagt hat, oh, jetzt passt mal auf, wenn noch einmal, dann kriegt ihr hier eine Strafe und jetzt halt eben diese, was war das, Flick-Heil-Banner und auch war da ein Hakenkreuz dann drauf auf dem Banner oder so, also auch völlig geschmacklos und fehl am Platz und wahrscheinlich auch einfach dumm, wie kommen die drauf, hier Flick heil zu machen. Also da wurde jetzt der FC Barcelona bestraft, allerdings nur, Alex, jetzt korrigiere mich, nur einmal Gästeblock zu und das in Belgrad, oder?
Genau, also erstmal komplett geschmacklos. Ich glaube auch, also was ist glauben, ich würde vermuten, dass das irgendein geschmackloser Witz ist. Na, jo, deutscher Trainer, wir feiern ihn. Und dann komplett in die falsche Richtung der Joke gezündet, würde ich vermuten, weil, ey, wie dumm kannst du denn grundsätzlich sein? Ob das übrigens generell die Spanier sind, muss man auch dazu erzählen, bei Barca reisen in der Champions League sehr, sehr viele Fans aus aller Herren Länder an. Ja. Also es müssen nicht zwingend Katalanen sein. Kann natürlich sein, dass die auswärts gefahren sind. Monaco ist jetzt nicht so weit weg, aber meine Erfahrung, ich war ja auch bei einigen Spielen auswärts, in Prag zum Beispiel war ich, damals gegen Slavia, da waren sehr, sehr viele Fans aus allen anderen Ländern. Ja. Also es gibt Fangruppierungen Ukraine, Polen, Russland war damals zu sehen und überall natürlich Österreich, Deutschland, dies, das. Deswegen, ob es jetzt zwingend Katalanen oder Spanier sind, die diesen absolut geschmacklosen Scheißwitz da gemacht haben, ne, weiß man einfach nicht. Ja. Vielleicht war das jemand anderes, der komplett ungebildet ist aus irgendeinem anderen Land. Mhm. Nichtsdestotrotz absolut unter aller Kanone. Und ja, Barca konnte, laut dieser Pressemitteilung, konnte man sich offenbar aussuchen, in welchem Spiel mal man den Block zulässt. Also ein Spiel ohne Fans war die Auflage der UEFA. Mhm. Und ich meine, Barca konnte sich aussuchen, welches Spiel, und dann haben sie das Spiel in Belgrad gewählt. Weil sie ja wahrscheinlich meinen, da reist eh keiner hin. Keine Ahnung. Oder, aber auf jeden Fall, ja, Strafe für Barcelona. Strafe natürlich auch für alle Fans, die zum Beispiel schon die Reisen oder die Flüge gebucht haben. Da kenne ich sogar einen, der das gemacht hat. Der wollte
auch in Serbien gibt es Barca-Fans. Also schon
nicht nur bitter. Das, aber in dem Fall waren das auch Fans aus anderen Ländern. Mhm. Also ich glaube, unser Freund Miguel wollte, glaube ich, auch anreisen. Hatte nur noch nicht den Flug gebucht. Mhm. Weil die Tickets konntest du dich noch für bewerben. Also es war noch offen. Mhm. Aber ja, natürlich extrem bitter für die Fans, die sich natürlich gar nichts zu Schulden kommen lassen und da schon Flüge, Unterkünfte etc. gebucht haben. Aber ja, absolut unter aller Kanone, bodenlos, sowas, so ein Banner hochzuhalten. Ne?
Die anderen Optionen wären bei Benfica oder in Dortmund gewesen. Da kann ich schon verstehen, dass dann der Verein selbst sagt, ach komm, wir machen nur Belgrad, aber dass überhaupt Barca da die Wahl kriegt. Also was ist das dann für eine Strafe? Warum gibt es dann nicht auch mal vielleicht ein Heimspiel ohne Fans? Wäre natürlich dann drastisch, weil da redet man ja natürlich über Einzelpersonen, die da dann so einen Banner hochhalten oder auch mal den Arm. Aber irgendwie klingt ein bisschen wie, ja komm, wir müssen euch irgendwas aufbrummen, sonst haben wir jetzt einen Image-Schaden und dann gelten wir als, wir greifen nicht durch. Also sucht euch aus, welches Spiel hier mal die keine 300 Barca-Fans dabei sind. Also naja, ist jetzt auch nicht unbedingt, wo ich sage, oh, da hat die UEFA aber hart durchgegriffen, Chapeau dafür. Und wenn eh schon vorher was passiert ist,
naja. Übrigens kann Barca mehr oder weniger sogar ermitteln, ungefähr wer das war, denn alle Auswärtstickets sind personalisiert in der Champions League. Ist ja, glaube ich, wie bei Real Madrid. Also du musst ja wirklich Barca-Mitglied sein, Vereinsmitglied, nur dann kannst du dich auf Tickets bewerben oder sie kaufen und auch dann musst du vor Ort ganz, ganz, ja, unangenehme Prozedur für Auswärtsreisende, machen es unglaublich kompliziert, aber du musst vor Ort vorstellig werden in einem Hotel, wo die Tickets hinterlegt sind, da musst du mit deiner ID, mit deinem Perso und mit deinem Mitgliedsausweis hingehen und bekommst sie dann ausgehändigt, wenn du vorgezeigt hast, ja, ich bin der und der, dann kriegst du dein Ticket und dann kriegst du auch ein Bändchen, wie so ein VIP-Bändchen, so ein Plastikding ums Handgelenk, um im Stadion selber dann von Barca-Kontrolleuren nochmal kontrolliert zu werden, dass ja du da rein bist, weil sie auch da verhindern wollen, dass quasi das Ticket weiterverkauft wird oder dass jemand ins Stadion geht, der nicht das Ticket gekauft hat etc. Ja. Also ganz, ganz komplex und ja, machen es normalen Fans sehr schwierig, an Karten zu kommen. Ne? Mhm. Aber so gesehen müssen sie ja eigentlich rausfinden können, wer das gemacht hat. Ich meine, zumindest wissen sie, die, keine Ahnung, 150, 200, 300 Leute, die im Block waren, die kennen sie alle mit Namen und Adresse.
Und die meisten Blöcke haben ja trotzdem auch Nummerierung und dann kann man das vielleicht zuordnen. Jetzt gibt es auch manche Blöcke, der ist unnummeriert, wie es in Leipzig zum Beispiel war, da ist zufällige Sitzplatzwahl. Aber ja, theoretisch kann man dann das Individuum ausfindig machen, wenn man dann wirklich will und das machen will. Ja, also soweit schon mal zu die Spinnen, die Spanier, auch wenn es vielleicht nicht immer direkt spanische Personen waren. Ich habe ja nur Titel gesucht, um das irgendwie zusammenzufassen. Dann können wir auch direkt weitergehen zu dem anderen Vorfällen, was jetzt rund ums Derby war. Und da fange ich an mit einer Sache, die gar nicht erstmal direkt mit dem Derby zu tun hat. Ne? Wir reden beim Derby gleich wieder um angekündigten, nee, nicht ganz angekündigten, eher angedrohten, fast schon Rassismus-Eklat. Aber da wieder das Thema Rassismus. Es gab jetzt auch unter der Woche rund um das Spiel von Barça gegen Getafe, glaube ich, da gab es oder ist ein Videoausschnitt von Uche, dem Getafe-Neuzugang bei CNN Afrika rausgekommen. Das Video haben wir auch geteilt. Und der hat da sehr offen geredet über seine ersten La-Liga-Erfahrungen. Er ist zwar schon länger in Spanien, aber jetzt die ersten La-Liga-Spiele gemacht. Und ja, ich glaube, aus PR-Berater-Sicht wird man sich da an den Kopf gegriffen haben. Oh Gott, sei doch nicht so ehrlich. Und ich lese nur mal kurz vor, was er so gesagt hat. Unter anderem über die Schiedsrichter, von wegen Uche sagt, die Schiedsrichter sind so schlecht. Man wird getreten, aber sie machen nichts. Sie haben so viel Macht. Ja, das war das eine. Und dann eben geht es auch darum, wie wir als Spieler von hinsichtlich Fans behandelt wird und da hat er gemeint, die Fans beleidigen dich mit Puto, ja, Also da war er auch ganz ehrlich, dass es da offen zu rassistischen Beleidigungen kommt und das scheinbar auch regelmäßig und nicht nur einmal und auch nicht nur durch eine Person mal irgendwo, aber auch da wird scheinbar nichts getan und jetzt kommt's. Das ist erstmal eine krass ehrliche Aussage, was ich gut finde, dass Uche das so gesagt hat, auch wenn ihm wahrscheinlich nicht bewusst war, was er damit lostritt und dass da ja, ja vielleicht jetzt von dem PR-Berater mal ein paar Termine vorgesetzt bekommt von wegen, das darfst du sagen, das nicht in der Öffentlichkeit bitte. Aber was ich noch viel krasser finde, ist jetzt die Folge, und da kommen wir jetzt zu einem Spanier, der wirklich spinnt, dass es eigentlich gar keine Folgen hat im Sinne von, der Spieler wird geschützt, bekommt jetzt den Rücken gestärkt vom Verein. Nee, er kriegt sogar Kritik von seinem eigenen Präsidenten. Das ist mal wieder Ángel Torres, den hat man schon öfter mal hier erwähnt, der danach sich so nach dem Motto vors Mikro stellt und sagt so, hä, er kann doch gar nicht verstehen, was die Fans da rufen, er spricht doch gar kein Spanisch. Wie gesagt, er ist schon seit 2-3 Jahren in Spanien, egal. Und Torres weiter so von wegen, was Uche tun sollte, ist nicht zu reden. Wow. Da hast du mal einen Spieler, der offen ein offensichtliches, riesiges gesellschaftliches Problem anspricht und dann sagt der Präsident, Alter, halt bitte die Fresse, was fällt dir ein, hier die Fans zu beleidigen, egal jetzt welche Fans. Also das ist schon krass. Ángel Torres, der spinnt auch.
Ja, Maulkorb bekommen, obwohl man unbequeme Wahrheiten anspricht, die ja einen sehr selbst betreffen offenbar.
Ja.
Unglaublich. Also da fehlen dir ja wirklich die Worte. Ne? Da sieht man mal, dass es überhaupt kein... nicht gewollt ist, das irgendwie aufzuarbeiten oder überhaupt zu hinterfragen, sondern nee, derjenige, der obviously schwarze Hautfarbe und andere Herkunft ist und der Rassismus in welcher Ausprägung auch immer erfahren hat oder generell ein paar Dinge erfährt, die einfach schwierig sind, nennen wir es mal so, und dann spricht er das an, dann bekommt er den Maulkorb. Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Deswegen, wir sind bei einem gesellschaftlichen Thema, haben wir ja eh schon angesprochen, aber ja, was Ángel Torres sich da... ja, was da unglaublich, also du merkst schon, mir fehlen ja wirklich die Worte, das ist unglaublich. Und es gibt mal wieder auch ja hier keine Konsequenzen, nix, ne? Also wird dann unter den Teppich gekehrt und jetzt Spieler soll nichts mehr sagen.
Ja, ich fürchte fast, dass La Liga den noch sperrt oder so von wegen Schiedsrichterkritik und dass da sowas noch kommen könnte. Also,
ja, wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn man ehrlich ist, ne? Also klar, wir hatten ein bisschen ausgeholt, ne, gegen Schiris und aber ja, Wahnsinn. Also es gibt ja keinerlei irgendwie Bestrebungen, das irgendwie aufzuarbeiten oder zu hinterfragen oder ja, dass man da vielleicht nicht ganz im Recht ist, wenn man ihn auf seine Hautfarbe...
Ja. Zumindest scheint man es nicht unbedingt aufarbeiten zu wollen, wenn es im eigenen Lager passiert. Das wird ja dann in Spanien auch gerne verdeutlicht von wegen, ach nee, das waren jetzt hier bei uns in Mestalla oder so, waren das nur so ein, zwei Einzelfälle, aber wir sind ansonsten natürlich gegen Rassismus und so weiter. Da hat auch Cerezo, Atletico-Präsident, ein sehr kurioses Zitat vor dem Spiel gemacht von wegen, wir unsere Fans sind Antirassisten. Hä? Was meinst du damit jetzt schon wieder? Egal, nochmal kurz zu Torres, das ist schon krass, was der sich immer wieder leistet, aber was will man von einem erwarten, der auch damals den Mason Greenwood-Transfer schön geredet hat und ja, es steht ein bisschen sinnbildlich für die Probleme in Spaniens Gesellschaft, auch eben natürlich bei verantwortlichen Personen, die Probleme gerne kleinreden und dann ablenken von wegen, nee, bei uns, das sind nur Einzelfälle, aber ja, es gab irgendwie jetzt schon bei 10, 15 Vereinen gab es irgendwelche Einzelfälle in den letzten Jahren und es ist, wie gesagt, ein großes gesellschaftliches Problem und ich schließe auch nicht mal aus, dass es auch Madridismo das eine oder andere schwarze Schaf gibt, ne? Um das mal klarzustellen hier, aber ja, öffentlich wurden dann eben hier immer meistens die gleichen Vereine und da hatte sich jetzt auch, jetzt kriegt man die Kurve Richtung Derby, auch vor dem Derby das eine oder andere angebahnt. Ihr habt bestimmt auch in den Tagen davor das eine oder andere mitbekommen, dass auf sozialen Netzwerken aufgerufen wurde, ins Stadion zu gehen mit Maske, ne, um dort seine Meinung frei zu äußern und eben nicht identifiziert oder strafrechtlich verfolgt zu werden. Ne, okay, bisschen provozieren, beleidigen gehört dazu zum Fußball, darum geht's mir nicht, aber man konnte natürlich erahnen, dass es da dann schnell auch in rassistische Richtung ging, wenn dann auch irgendwie teilweise Fotos gepostet werden mit Affenfotos daneben, Affen-Emojis und wenn man genau weiß, wen ihr da meint oder dann, wenn sie schon schreiben, Monosius, also Vinicius und Mono, Wort Affe, verbunden. Das war eine Sache, dann gab es Aufrufe von wegen Handy aus dem Block, damit ja keine Aufnahmen nach außen dringen, wo man vielleicht was raushören könnte. Also die wissen, dass es dort zu rassistischen Beleidigungen kommt oder kommen könnte und versuchen das so vorab zu unterbinden. Dann gab es irgendwie einen großen Atletico-Account auf Twitter, der hatte dann dieses eine Bild mit dieser Vinicius-Puppe vor 2 Jahren oder so nochmal abgefeiert und nochmal groß gebracht. Also da schon mal viele unschöne Sachen im Vorfeld des Spiels. Da hatte dann sogar La Liga interveniert und den, ja, den, wie sagt man, Initiatoren dieser Kampagne vom Weg mit Maske ins Metropolitano Verhaftungen angedroht und generell auch da strafrechtlich das alles zu verfolgen. Da gab es eine Pressemitteilung von denen. Also da schon mal vor dem Derby hat man nicht unbedingt, das hat jetzt nicht unbedingt die Lust aufs Derby gesteigert. Aber umso überraschter war ich dann, dass dann zumindest auch die erste Halbzeit eigentlich auch bis zum 1-0, dass es dann eher ruhig verlief. Wir hatten auch Marlon vor Ort auf der Pressetribüne, der hat jetzt nicht so viele Masken gesehen, eher noch vorm Stadion, wo auch mal gezündet wurde. Da passiert das schon mal vorm Stadion, dass gezündet wird, egal. Hat jetzt auch im Stadion, ist ihm da bis zur Führung da nicht viel oder eigentlich fast gar nichts aufgefallen, um das dann auch mal löblich zu erwähnen. Wow, Athleti-Fans haben sich lange am Riemen gerissen und wie gesagt, die von der Atmosphäre auch auf dem Platz. Ne, Koko war ja auch erstmal nur auf der Bank, war auch so die Intensität nicht ganz so da vielleicht, oder der Schiedsrichter hat auch früh auf Fouls gepfiffen, auch für Vinicius das eine oder andere gepfiffen, was heißt für Vinicius, einfach Spieler, die man schützen könnte, darf, da eben auch früh auf Fouls entschieden, von dem her kam gar nicht so die riesige Spannung auf und es kam jetzt auch, soweit ich bisher weiß und was ich mitbekommen habe, auch nicht zu Rassismus-Eklats. Wir reden gleich über was anderes, Hashtag die Spinnen, die Spanier, aber so bis zur, wann war das, 60. Minute, war es ja eher noch ein Derby, ein okayes, normales Derby.
Ja, und dann ist es eskaliert, ne? Aus dem Nichts und vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es die richtige Entscheidung war, das dann unterbrechen, denn wie war das Tor? Real Madrid Führungstreffer und Courtois jubelt dann in Richtung der Fans hinter ihm, also der Atletico-Fans. Die Ultras standen hinter ihm, also die Frente Atletico. Ultragruppierung, die ja offenbar etwas rechtsgerichtet generell ist und etwas, wie soll man sagen, keinen guten Leumund hat. Und dann sind die ein bisschen ausgeflippt. Also sie wurden provoziert offenbar vom ganz, ganz bösen Courtois-Jubel.
Ganz böse, ja.
Und warfen dann Feuerzeuge und ein paar sprangen dann die Balustrade herunter, ne? Und schlugen die Emotionen mal wieder etwas über die Stränge. Ja. Und dann waren ja sogar Atletico-Spieler und ich glaube Cholo Simeone selbst, ne?
Jo.
Am Block, um die Gemüter zu beruhigen. Und der Schiri hat das Spiel dann 10 oder 15 Minuten unterbrochen. Und plötzlich ist dieses Derby dann doch in eine sehr unschöne Richtung eskaliert, ohne dass man irgendwie gedacht hätte oder vermutet hätte, dass sich das so entwickelt. Denn wie gesagt, auf dem Platz war ja jetzt nicht so viel Feuer drin. Mhm. Aber das Feuer kam dann quasi von den Rängen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch geschmissene Feuerzeuge, nämlich auf dem Platz.
Ja, also um das nochmal chronologisch zu machen, in der 64. Minute flankt Vinicius auf Militao, der nimmt den Ball im Strafraum an, knallt dann das Leder abgefälscht da in die Maschen und dann erstmal vorne der Jubel bei Real Madrid, da viel Jubeltraube auch um Vinicius, das ist da nicht noch groß, der hat sich auch gefühlt ziemlich am Riemen gerissen während des Derbys, also auch nicht groß geachtet, was bei den Fans oder mit den Gegenspielern passiert. Ja, und Courtois auf der anderen Seite wurde das ganze Spiel schon über auch ordentlich ausgepfiffen, gehört dazu in gewissen Teilen. Es gibt da auch eine Aufnahme, dass auch vor diesem Freistoß, den hat Modric auf Vinicius dann ausgeführt, gab es auch so Courtois muerete, Courtois stirb, Fanrufe. Ja, und dann fällt das Tor, Courtois dreht sich um. Was hat er gemacht? Natürlich war das ein lachendes Gesicht. Aha, er hebt so seine Hand so mit dem Handschuh. Man sieht da die Szene, wie er so diese Geste macht von wegen, hey, kommt schon, auf seinen Lippen kann man ablesen, da kommt ein Vamos raus. Also, oh mein Gott, wie schlimm und provokant war denn das? Der hat jetzt nicht den Stinkefinger gezeigt und auch nicht minutenlang die Atleti-Fans ausgelacht, was auch immer, dass sie da so ausgerastet sind und das so als Provokation fühlen. Das ist schon auch ein bisschen peinlich für, also natürlich ist es ein Ex-Spieler und natürlich weiß der, dass es da ein paar schwere Kaliber gibt, speziell in dieser Frente Atletico-Kurve, aber mein Gott, der hat jetzt, wie gesagt, nicht mit dem Stinkefinger, was auch immer, aber wurde auch das ganze Spiel über beleidigt und nicht nur da dieser eine Courtois-Stirb-Ruf und dann sind erstmal ein paar Sachen geflogen, ne? Das hat er dem Schiedsrichter gezeigt, okay, dann hat der Schiedsrichter schon mal, okay, wenn jetzt noch mehr fliegt, dann gibt's gleich was und es flog noch mal mehr und da waren nicht nur Feuerzeuge dabei, auch wenn das von den Saison-Kommentatoren ein bisschen verharmlost wurde, denn ja, das kann schon auch ordentlich wehtun, wenn man sowas auf die Birne kriegt. Da war dann auch noch sogar so eine Plastiktüte dabei, mit ein paar gefühlt schweren Gegenständen. Also die hatte Couture dann vom Platz getragen und die hat halt so durchgehangen. Ich habe erst gedacht, da sind vielleicht Getränkedosen oder Steine drin. Das heißt sogar, das könnte auch Hundekot sein. Wie kriegt man das ins Stadion wiederum? Okay, das sind jetzt nur Gerüchte. Also,
ja, im Beutel offenbar, ne?
Ja, aber ich meine, welche Kontrollen?
Ja, in der Hosentasche müffelt es halt ein bisschen. Ja, ne? Ja. Also die Kontrollen in Spanien übrigens, die sind nicht die alleraufmerksamsten, ne? Generell, muss man da sagen. Jetzt vielleicht beim Derby, weiß ich nicht, ob strenger kontrolliert wurde oder nicht. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, war ja nicht vor Ort. Aber grundsätzlich sind die Kontrollen keine wirklichen Kontrollen in spanischen Stadien. Deswegen, eigentlich muss man sich ja wundern, dass nicht mehr passiert, wenn man ehrlich ist. Wer da zuletzt im Stadion war, egal in welchen, weiß, dass er da eigentlich nur durchgewunken wird. Und von daher würde es mich nicht wundern, wenn da jemand wirklich Hundekot mit reinnimmt und niemand es auffällt. Ja, zum Glück nur Hundekot oder zum Glück nur Feuerzeuge, muss man ja echt leider sagen. Ne?
Ja, und jetzt kommt's, jetzt darf ich auch mal, sogar ich mal El Chiringuito loben. Da war ein Reporter, der hat nach dem Spiel den verantwortlichen Polizeikommissar, Polizeiinspektor José Luis Tucho nach dem Spiel interviewt und ja, der hat dann unter anderem verraten, der verantwortliche Polizist bei dem Spiel, dass da eine Person identifiziert wurde mit einem grundsätzlichen Wurfgeschoss, wie was ein Feuerzeug ist, und er hat dazu gesagt, er hatte auch ein anderes Objekt bei sich, das wird aber von der Polizeikommission untersucht. Frage danach war, kann das eine Waffe gewesen sein? Und der Typ sagt, jo, kann sein. Also da war vielleicht theoretisch noch mehr dabei, ob dann Messer oder eine Waffe, kann ja theoretisch auch, ich weiß nicht, was noch alles sein, aber ja, also es ist nur eine Frage der Zeit, bis sowas mal richtig eskaliert und da mal richtig was passiert, wenn schon da irgendwie Fans dann runterspringen von der Balustrade und selbst dann Cholo Simeone da die Gemüter beruhigen muss, da diese maskierten Dudes. Also da auf jeden Fall auch einige unschöne Szenen, die dann doch ein, ja, bislang, ich will es nicht als friedliches Derby bezeichnen, aber ein Derby mit ein bisschen Intensität, mit auch viel Ordnung statt irgendwie wenig Risiko auf dem Platz, was jetzt die Schlagzeilen bestimmt, wo jetzt die ganze Welt natürlich wieder darüber redet, statt über den Rassismus, klar, geht es jetzt über dann diese Spielunterbrechung. Also bevor wir gleich so richtig genau zu der Unterbrechung kommen, da auch wieder Atleti-Fans mal wieder negativ aufgefallen. Aber es gab auch, um weiter nochmal kurz bei die Spinnen, die Spanier zu bleiben. Das war jetzt nicht nur, gab es jetzt Vorfälle bei den Barca-Fans, bei den Atletik-Fans, bei den Atletico-Fans, auch die Real-Fans, zumindest die Ultras Sur, von denen ich ja durchaus ein paar kenne, sind auch durchaus geschmacklos aufgefallen jetzt vor dem Derby. Die hatten quasi als Antwortreaktion auf diese ganzen Aktionen der Atleti-Fans, hatten sie ein Graffiti gesprüht oder das dann auch stolz geteilt auf Social Media, wo dann die berühmten Buchstaben A, C, A, B waren. Das waren in dem Fall nicht All Cops Bastards, sondern All Colchoneros Bastards. Finde ich jetzt sogar bisschen smart. Darum geht es auch nicht, denn es geht darum, dass auf diesem Graffiti ist das Atletico-Logo abgebildet mit einem David-Stern, also dem Judensymbol. Nicht der Judenstern aus dem Nationalsozialismus, immerhin, aber es ist ja trotzdem irgendwo ein Symbol mit einem antisemitischen Hintergrund, wenn es da so platziert ist. Also auch da eine unnötige, dumme Aktion. Erinnert auch ein bisschen an das Derby, ich glaube, das war vor einem halben Jahr im Bernabeu 1-1 auch ausgegangen. Da hatten die Ultras Sur sogar ein Anne-Frank-Plakat hochgehalten in Verbindung mit dem Atletico-Logo. Also es ist dumm, es ist geschmacklos, da fehlt scheinbar einiges an Bildung. Wie gesagt, das hat jetzt nur die Ultras Sur betroffen, nur in Anführungszeichen und nicht irgendwie genau Fans im Stadion, aber muss genauso hier auch kritisiert werden. Und um da das ein bisschen, die Spinnen, die Spanier zusammenzufassen, ja, scheinbar gibt es in Spanien vielleicht, wenn es wirklich spanische Fans waren, ne, auch bei Barca jetzt, gibt es da vielleicht zu viele Leute, auch speziell im Fußballbereich rund ums Stadion, die weder im Geschichtsunterricht früher aufgepasst haben, die noch empathisch sind für Minderheiten oder generell sich anpassen können an wie man Sprache nutzt. Ne? Es gibt ja viel diskriminierende Sprache mittlerweile, wo man auch das ein oder andere Wort überdenken soll und dass man auch nicht sagen soll, jedem das Seine, was auch immer. Also wir alle lernen ja auch immer noch dazu, aber manche wollen einfach nicht lernen und wollen einfach sagen, dass Vinicius ein Affe ist und verstehen einfach nicht, wie und warum das rassistisch ist. Und ja, in Spanien gibt es da scheinbar oder offensichtlich mehr Probleme als hier in Deutschland. Das sage ich bewusst, trotz der letzten Wahlergebnisse in Sachsen, Brandenburg und so weiter. Zumindest habe ich das Gefühl, dass jetzt im deutschen Fußball es weniger solcher Skandale und Zwischenfälle gibt, jetzt auch wenn es hinsichtlich Bengalo werfen oder irgendwie, dass ein Hitlergruß gezeigt wird oder sonstige antisemitische Zeichen. Also das ist, glaube ich, da hat sich zumindest der Fußball im Griff und die Fankulturen, was nicht heißt, dass es hier und da auch mal Klubbereien gibt oder so, vielleicht wird da in der Bundesliga härter durchgegriffen, vielleicht ist die Bildung höher oder zumindest aus der Vergangenheit wurde gelernt. Auch da kann man nach den Wahlergebnissen nicht immer sagen, aber ja, ist schon krass, Alex, wie die Unterschiede zwischen den Fankulturen in Spanien und Deutschland, dass du eben von diesen extremen Fällen, wo wir jetzt ein paar aufgelistet haben, es in Deutschland da jetzt nicht so viele gibt.
Weil es ein kulturelles Ding ist, ein gesellschaftliches Ding. Zeigen ja die verschiedenen Beispiele aus verschiedenen Vereinen, Vereinsumgebungen, ne? Der Präsident hier, dort, die Ultras dort, irgendwelche normalen Fans vermeintlich. Ich meine, Dani Alves, wann war das? 10 Jahre, 15 Jahre her, wurden auf Dani Alves Bananen in Villarreal geschmissen.
Die er dann gegessen hat.
Die er dann gegessen hat. Und dann gab es ja so eine Kampagne, die ja ziemlich cool war, ne? Weil viele berühmte Fußballer ihm da zur Seite sprangen. Aber also es hat sich ja wenig geändert seit diesen 15 Jahren oder wann das war, wie man sieht. Von daher können wir uns da nur wiederholen. Gesellschaftliches Problem in Spanien. Und natürlich da, wo die Emotionen am höchsten schlagen, das ist halt im Fußballstadion, ne? Wo die bei allen nochmal die Sicherung durchbrennen. Erst recht bei fanatistischen Fans. Dann schießt das erst recht in diese hässliche Richtung. Ja. Also von daher, ja, aber ja, wenn du nicht mal als dunkelhäutiger Spieler, der vielleicht Rassismus erfahren hat, irgendwas sagen kannst öffentlich, ohne dass dein eigener Präsident dir den Maulkorb verpasst. Das ist ja Wahnsinn. Und dann brauchst du dich ja nicht wundern. Auch jetzt bin ich gespannt, was die Ultras, so es denn Frente Atletico ja wirklich war, aber danach sieht es ja aus, ob es da irgendwelche Strafen, Konsequenzen gibt. Das war ja fast schon witzig, wie der eine mit der riesen Fahne versucht hat, die Fahne so vor den Ultras zu halten, damit ja im Fernsehen nicht zu sehen ist, wie die vermummt da Zähne fletschend irgendwas schmeißen und brüllen und so. Der hat ja wirklich versucht, die zu schützen mit diesem, was ist denn das, eine 40 mal 40 Meter Fahne, keine Ahnung. War ja fast schon tragikomisch. Wenn du hast es vorhin angesprochen, es wurde aufgerufen, dazu vermummt ins Stadion zu gehen. Ja, was hast du denn, was führst du denn im Schilde, wenn du dich vermummen möchtest? Damit das nicht zu sehen, zu hören ist, wie auch immer.
Um seine Meinung frei äußern zu
können. Ja, genau, aber welche halt, ne? So, also das spricht ja schon Bände, dass der eine die Fahne vorhält, dass die anderen sich vermummen. Ey Leute, was ist denn mit euch los? Also da muss es Konsequenzen und Strafen geben, wenn es die nicht gibt. Wo sind wir hier überhaupt? Also dann ist ja klar, dass du dass du dem immer Tür und Tor öffnest. Ne? Auch jetzt übrigens wieder nach dem Spiel habe ich ein Video gesehen, ja, das ist irgendwo normal, dass der Verein, die Mannschaft danach zu den Fans geht und applaudiert. Immerhin war es ja, wir können ja gleich sportlich werden. Es war ja ein Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit, also dann ein positives Ende sportlich gesehen für die Rory Blancos. Und natürlich feierst du den Punkt dann eher so ein bisschen wie einen späten Sieg, aber auch da gehen sie zu den Fans und applaudieren und bedanken sich und entschuldigen sich genau vor der Kurve von den Fans, die vor 20 Minuten noch Sachen geschmissen und gebrüllt haben und dies, das. Also das zeigt ja auch, dass diese Ultragruppierung da irgendwie im Verein toleriert wird, irgendwie machen darf, was sie will, ohne Konsequenzen, offenbar, so hat es den Anschein, ohne dass Dinge überhaupt aufgearbeitet werden oder kritisch hinterfragt werden oder es eben Strafe und Konsequenzen gibt, sondern irgendwie toleriert, Freifahrtschein, ist nicht so schlimm, nee, sind nicht alle, und dann geht es natürlich immer so weiter und wabert es so weiter und nicht nur in diesem Verein, sondern wie gesagt in vielen, vielen anderen ja auch und deswegen, das ist ein gesellschaftliches Problem und die Spanier nehmen das nicht ernst in allen Institutionen, seien es die Vereine, seien es andere politische Institutionen.
Da sprichst du auch viel Gutes an. Auch da hatte Chiringuito ein Video geschickt von wegen, während der Spielunterbrechung haben viele Fans das Stadion verlassen, wurden dann gefragt, manche haben gesagt, ja, morgen ist halt Schule, meine Kinder müssen nach Hause, okay, aber manche auch gesagt, so, ich kann mir das nicht weitergeben und halt auch wegen der Stimmung, wegen dem, was passiert ist, sind sie dann gegangen. Ich glaube auch bei dieser Szene, wo sich die Mannschaft dann bedankt vor der Kurve, gab es auch Pfiffe und ich schätze mal, die waren dann eher Richtung Kurve als Richtung Mannschaft gewidmet und dass die Frente Atletico da weiter geduldet, toleriert wird im Verein, scheinbar auch ein Großteil der Fangemeinde ist auch eine große Sache. Ich habe vorhin die Ultras Sur angesprochen, die finden halt nicht mehr als Gruppe im Stadion statt, da haben natürlich viele trotzdem eine Dauerkarte, aber nicht als Gruppe im Stadion. Also die wurden ja von Florentino Perez vor 10 Jahren schon verbannt. Bei Barca, Alex, jetzt korrigiere mich, Boixos Neusch wurden auch verbannt oder sind die noch da?
Von Laporta damals schon in der ersten Amtszeit.
Ja, also
Weil die eben auch, das ist die, ja, eine kleine, aber sehr, sehr rechtsgerichtete Ultragruppierung, also war es. Jetzt ist natürlich die Frage, können die irgendwie auswärts reisen und gruppieren sich dann? Also, ja, also finden sich zusammen, indem man eben einzeln, wie gesagt, nicht als Gruppe, aber einzeln zu Tickets kommt und sich dann auswärts zusammenfindet, weil man in Heimspielen verboten wurde als Gruppe. Auch immer schwer zu sagen, aber weil wir, wenn wir es schon vorhin haben, wenn es da irgendwelche rechtsgerichteten Plakate, seien sie witzig gemeint oder nicht, also es ist geschmacklos, es ist natürlich nicht witzig, aber vielleicht meinte der das ja wirklich nur amüsant, weil er so ungebildet ist, weiß sie trotzdem nicht, von wem es kommt. Kommt es von wirklichen rechtsdummen Ultrasur-Deppen oder rechtsdummen Beuxus-Neuss-Deppen oder kommt es von irgendeinem Ungebildeten aus dem Ostblock, der halt einen komischen, schiefen Humor hat. Schwer zu sagen, aber zumindest bei Heimspielen sind sie seit vielen, vielen Jahren verboten. Also das ist schon mal, war schon damals der richtige Schritt und endlich mal eine Konsequenz, wie man sie sich wünscht. Ne? Aber ja, das ist eine kleine Splittergruppe, ein kleiner Teil, aber passt halt auch überhaupt nicht zum Verein. Also jeder, der Barca kennt, weiß, Barca ist das komplette Gegenteil von diesem Gedankengut. Aber ein paar gibt es halt immer, die Spinnen, ne?
Ja, ein paar. Und da waren eben jetzt mal wieder ein paar bei Frente Atletico dabei. Die sind unter anderem auch verantwortlich für diese Vinicius-Puppe. Und da fand ich zumindest löblich auf der Simeone-PK nach dem Spiel, dass er da auch eine gewisse Gruppe angesprochen hat. Also Simeone sagte, wir haben es ja auf Real Total, der Club muss eine Entscheidung über die Leute treffen, die für diese Vorfälle verantwortlich waren. Wir brauchen diese Leute nicht auf unserer Tribüne. Okay, klingt jetzt nicht nach diese zwei, drei Leute, sondern die Gruppe vielleicht stellvertretend für die Frente Atletico, auch wenn das natürlich nicht ausgesprochen hat. Also da lobt man Simeone, aber dann auf der anderen Seite wieder hat er natürlich auch noch gegen Courtois geschossen und Simeone sagte, meiner Meinung nach Sanktion für denjenigen, der provoziert. So gleichen wir das aus. Derjenige, der Feuerzeuge wirft, kommt nicht mehr und derjenige, der provoziert, wird bestraft. Sie sagen natürlich, dass es nicht ihre Schuld sei, der gegnerische Torwart provoziert habe. Man sieht klar, dass Courtois lacht. Come on, der König des Provozierens, des Eiergriffs und, der will, fordert da eine Strafe für einen Torhüter, der bei einem Jubel lacht und dann eine Warmus-Bewegung zu den gegnerischen Fans macht. Come on, das ist auch schon wieder peinlich und dann auch schon wieder die Täter-Opfer-Umkehr meiner Meinung nach. Also ja, da hat der Verein, Celesto davor, Simeone danach nicht unbedingt ein gutes Bild abgegeben. Und das ist ein selbstgemachtes Problem. Frente Atletico, wie gesagt, seit Jahren geduldet. Und die sind bekannt für viele Aktionen, auch den ein oder anderen Tod von gegnerischen Fans. Aber das ist ein anderes Thema.
Gut, ja, wären wir jetzt sportlich. Bitte. Sportlich war nicht, so viel ja nicht. Also am Ende natürlich dann ein Knalleffekt durch dieses Tor in der 90+X'ten. Davor, war irgendwie ein okayes Derby, aber nichts Besonderes. Also nochmal, so hitzig war es ja nicht auf dem Platz. Klar, hinten raus. Knalleffekt gab es natürlich nicht nur beim Tor, sondern auch bei der roten Karte von Llorente. Also die will ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ne? Das war Derby, ein Derby-Tackle pur. Völlig zu Recht rot. Also finde ich richtig und gut, was da war. Gemacht hat, dass er eben gesagt hat, nee, das ist keine gelbe, sondern eine rote. Aber quasi bis zur 90. war es nicht so Derby-like. Ne? Wenn man, also auf dem Platz. Ne? Nur sportlich jetzt betrachtet, sondern eher so ein, du hast es ja vorhin gesagt, so ein dahinplätscherndes, beide auf Sicherheit bedacht. Wir versuchen es, aber so richtig riskieren wollen wir nichts, so richtig offenes Visier machen wir nicht. Und am Ende finde ich daher auch, dass dieses 1:1 das gerechte Ergebnis ist. So bitter ist natürlich für Real Madrid ist, wenn du in der 90+ den Ausgleich kassierst, aber unterm Strich für mich das gerechte Resultat und für Barca ein sehr gutes Resultat.
Ja. Das noch dazu haben sich natürlich viele Fans vorab ausgerechnet, oh, wenn wir da gewinnen, dann sind wir nur noch einen Punkt hinter Barca, kommen wir gleich zu, aber in jeder Statistik ist es super ausgeglichen gewesen, das Derby, 12:12 Abschlüsse, 4:4 Abschlüsze aufs Tor, Ballbesitz 51:49% für Atletico, Passgenauigkeit 87:89%, 11:11 Fouls, 5:5 Ecken, also ja, das geht in Ordnung. Es ist immer bitter, dann in der 95. Minute dann noch den Ausgleich zu kassieren, so ähnlich war es ja auch beim letzten Derby in Bernabeu, auch da ein spätes 1:1 durch Llorente, aber ja, ich hatte schon so, also ich habe eh auch 1:1 getippt, ich alter Gott, aber war schon ein bisschen zu erwarten, dass da eher es um Ordnung geht und wenig Risiko, lauern auf die eine Chance und erst wenn dann eine Mannschaft in Rückstand gerät, dass es dann ein bisschen offensiver wird und Real wäre da trotzdem auch fast durchgekommen, wenn Endrick diesmal rübergelegt hätte, statt aus 30 Metern selbst abzuschließen. Ne? In der Champions League hat es geklappt und gereicht, diesmal halt nicht, schade, aber ja, ich kann mit dem Punkt leben. Es ist keine Schande, gegen Atletico nicht zu gewinnen. Ja, man kennt das die letzten Male. Ich glaube, von den letzten 7 Malen im Metropolitano hat Real nur 1 gewonnen. Ja, ist halt so. Und ja, trotzdem wurde der Abstand ein bisschen verkürzt. Ich würde nur noch schnell, bevor wir jetzt zu Barca kommen, eine Frage schnell vom Serhan noch reinwerfen. Er fragt nämlich rund ums Bernabeu. Er schreibt: Ich bin leider von der Außenfassade des neuen Bernabeus null zufrieden. Wird eventuell noch was gemacht oder steht das jetzt so? Weil auf den Bildern sah man zum Beispiel noch das Zidane-Tor und dazu ist immer noch nicht der Bernabeu-Schriftzug, das Logo zu sehen an der Fassade. Ja, an sich die Außenfassade ist quasi fertig jetzt, wenn es darum geht, die Abstände und was man so durchschauen kann. Da wurde ein bisschen noch Abstände teilweise verkürzt und schwarze Farbe dahinter, damit nicht mehr ganz so viel durchscheint. Die Animation soll eigentlich noch kommen, also es wird so mehr oder weniger angestrahlt, aber wir haben ja jetzt zuletzt öfter mal auch mitbekommen, dass Real Madrid da hinsichtlich Bernabéu ein paar Rückschläge erlitten hat, dass jetzt Konzerte für ein halbes Jahr ausgesetzt wurden, haben sich die Nachbarn erfolgreich durchgesetzt wegen Lärmbelästigung. Jetzt auch das Thema, die zwei neuen Parkhäuser, die schon am Bauen sind, wo schon viel gegraben wurde. Da wurde der Baustopp nicht nur erzwungen, sondern das soll sogar der Ursprungszustand jetzt zurückgeführt werden, sprich wieder Erde rein ins Loch. Also da gibt es ein paar Rückschläge und ich könnte mir vorstellen, dass diese Animation, die ja auch irgendwo dann eine Lichtbelästigung wäre, was auch immer, dass sich das auch noch verzögern könnte. Warum der Bernabéu-Schriftzug noch nicht da ist, keine Ahnung. Das sollte eigentlich auch längst geschehen sein, weil eigentlich ist das Bernabéu ja, ich sage immer, zu 90% fertig, aber irgendwelche Detailarbeiten gibt es immer und es bleibt natürlich auch noch ein paar größere Baustellen, wie die U-Bahn soll umgebaut werden, aber auch da, die Nachbarn scheinen ja da nicht ganz zu Unrecht sich durchzusetzen, aber hey, ihr wohnt neben dem Fußballstadion, was erwartet ihr denn? Von dem her ist das da noch eine schwierige Sache. Egal. Ich habe gesagt, wir gehen jetzt mal rüber zu Barca, oder? Wow. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich war Samstagabend auf Kerwa in Fürth. Dann gucke ich so auf den Live-Ticker.
Ja, ich auch.
Du warst auch da? Auch scheiße.
Aber nicht zusammen, okay.
Nee, das nicht. Ich habe das Rote Weizen vor der Bärenschanze probiert. Das musste ich aber.
Ach so, nee. Ich war im, wie heißt das? Sissis? Nee, nicht Sissis. Wie hieß denn...
Heidis Treff,
ja, hinten raus. Also erst drüber gelaufen und dann Heidis Treff. Ey, da war Partystimmung. Hier neun, da war wirklich Abregie-Stimmung pur, alle bierselig ohne Ende. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe nicht so viel getrunken, also eigentlich gar nichts. Aber ja, ich habe im Nachhinein offenbar die richtige Entscheidung getroffen, nicht Barca live zu schauen. Ich habe es mir dann tatsächlich am nächsten Morgen im Re-Live angesehen, das ganze Spiel. Deswegen, ich kann schon drüber reden, aber ich habe es einfach nicht live gesehen. Aber zum Glück, also es war die richtige Entscheidung, nicht nach Hause zu gehen, um dieses Spiel zu schauen, sondern auf die Fürther Michaeliskirche zu gehen, die ja sehr berühmt ist. Und, ja, was Besonderes. Schön. Keine normale Kerwa, sondern ein bisschen anders. Aber ja, wenn man jetzt das Revue passieren lässt, Barca mal wieder mit Ultra-Rotation, ne? Ich glaube 5 oder 6 Spieler im Vergleich zum letzten Spiel und was für Spieler wieder, ne? Die halbe A-Jugend oder halb Barca-Athletik waren da wieder, also Barca B, die zweite Mannschaft, Serie Dominguez, wieder der 19-jährige Innenverteidiger, leider war er diesmal doch eher etwas überfordert, ne? Ich hatte da ja schon Probleme gegen Villarreal prognostiziert, diesmal gab es die Probleme mannschaftlicherseits. Gerard Martin, Linksverteidiger, auch mit seinem, was, dritten Profispiel, vierten, ich weiß es gar nicht. Garcia wieder auf der 6, jetzt nicht seine Paradedisziplin. Dann wurden diesmal ja sogar Lamine Yamal und Rafinha, ne, die beiden Top-Form-Offensivspieler, geschont. Im Sturm Pau Victor, ja, der hat im US-Klassiko getroffen, aber mehr halt auch nicht. Ist halt nur ein Vorbereitungsspiel, also dass der noch nicht so richtig La Liga-ready ist.
Ist jetzt auch nicht, manche haben gesagt, das ist der neue Ronaldinho.
Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, ja, viele Rotationen, viele Rookies, viele Greenhorns, viele unbekannte und unerfahrene junge Spieler. Und dann hast du auswärts bei diesem Osasuna dann irgendwo auch, ja, logischerweise Probleme. Osasuna hat ja 3 von 4 Heimspielen gewonnen zuvor. Nur ein Unentschieden. Ist also mit die heimstärkste Mannschaft der Liga, ist mit den Real Madrids und Atleticos und Barcelonas dieser Welt. Also die sind auswärts richtig unbequem. Vielleicht ein bisschen zu viel Rotation von Hansi Flick. Gleichzeitig, wer bin ich ihm zu sagen, hättest du anders machen sollen? Ich bin ja nicht in jedem Training dabei. Ich kann ja nicht sagen, wie fühlen sich Rafinha und Co. Man hat ja schon gesehen, dass sie gegen Getafe irgendwie ein bisschen müder waren, so die Stars, weil sie viel gespielt haben. Also vor allem Lamine Yamal musste ja ständig durchspielen in der Saison, auch für Spanien völlig unnötigerweise. Deswegen, es ist ja logisch, dass du ihn irgendwann ja schonen musst. Aber man konnte es irgendwie kommen sehen, dass das keine gute Idee ist, wenn du 5, 6 Spieler schonst. Oder generell, wenn du hast ja einen kleinen Kader aufgrund der Verletzung, dass du das nicht immer und immer wieder, vor allem in schweren, kniffligen Auswärtsspielen gegen eine laufstarke, pressingstarke, giftige Heimmannschaft, dass du nicht damit immer durchkommst. Und so, ja, hat das Osasuna auch sehr, sehr gut gemacht. Barca ist in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufgewacht, aber es war halt einfach ein Ticken zu spät. Mhm. Und die Abwehr, ja, sehr unerfahren. Ich meine, wenn Kubasi, der 17-Jährige, dein Abwehrchef ist, ne, spricht der auch schon Bände.
Natürlich auch alles verletzungsbedingt hier immer noch einige Ausfälle, aber vielleicht, wie du sagst, auch einfach ist zu übertrieben mit der Rotation. Also irgendwann musste natürlich auch ein Hansi Flick auch mal einem Lamine Yamal, einem Rafinha eine Pause geben. Das, wir haben ja zuletzt gelobt oder den Saisonstart gelobt, von wegen, da war schon viel Energie und Sprints und viel Aufwand, dass auch in der zweiten Halbzeit noch gepresst wird und so weiter. Ja, viel Lob, aber man wusste schon, das geht nicht ewig so gut. Irgendwann müssen auch die mal eine Pause gebrauchen. So musste jetzt selbst ein Lewandowski wieder starten, der ja auch, ja, der ist gut in Form, aber jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also das, ja, hat er sich, will nicht sagen, verzockt, aber vielleicht ist irgendwo jetzt auch nach, was haben wir jetzt, es war der 8. Spieltag und ihr habt noch ein Champions-League-Spiel, nach so 9 Pflichtspielen kann man vielleicht auch mehr sehen, wie Flicks Spiel ist. Und ich glaube, da waren schon gefühlt so ein paar lange Bälle oder gegen eure hohe Kette, die sehr hoch gestanden hat. Erkennt man da vielleicht jetzt mehr und mehr Muster, wo der Gegner sich auch besser darauf vorbereiten kann, als wenn es der erste, zweite, dritte Spieltag ist, wo man noch denkt, ja, wie spielt Flick eigentlich? Keine Ahnung. Von dem her ist das jetzt vielleicht logischen Anführungszeichen, dass der ein oder andere Punktverlust dazukommen könnte. Ne? Monaco hat mal, okay, war die rote Karte. Villarreal hätte theoretisch auch anders oder was anderes werden können. Naja, und jetzt halt so, also das, was war ja, wir reden jetzt über ein 4-2 und es gab ja auch noch 2 Alu-Treffer, glaube ich, bei Barca. Das eine so ein bisschen zufällig, Ferran Torres Kopfball dann noch. Aber es hätte ja zwischenzeitlich auch gut 6-1 stehen können, was da Osasuna auch noch vergeben hat an Chancen. Und da, ja, wirklich ein junges Barca nach Strich und Faden hergespielt hat. Das war schon krass, was ich allein nur in den Highlights jetzt gesehen habe.
Die Highlights verzerren da. So weit würde ich nicht gehen. Ein junges Barca, das ist halb Barca-Athletik, halb Barca-B, das da gespielt hat. Das brauchst du dich auch nicht wundern. Und nochmal, sie haben einfach zu viele verletzte oder fehlende Spieler. Ich glaube, allein 5 Mittelfeldspieler fehlen. Das ist einfach zu viel. Das kannst du nicht auffangen. Jetzt ist Frenkie de Jong, glaube ich, wieder im Training allmählich. Gavi ja auch wieder. Wer weiß, vielleicht, jetzt ist ja nach der Champions League ist ja wieder Länderspielpause. Ne? Kann man jetzt sagen, warum wieder? Aber ich glaube, Barca tut die ganz gut. Vielleicht kann man ja mit dem einen oder anderen Nationalverband reden, dass mal wieder nicht komplett durchgespielt wird bei Lamine oder vielleicht.
Ja, Lamine, 180 Minuten wieder.
Kann ja sein. Oder dass der ein oder andere vielleicht eine taktische Verletzung mal zuzieht. Weiß ich nicht, aber ich glaube, Barca tut das ganz gut. Vor allem kann Gavi dann jetzt hier noch 2-3 Wochen trainieren. Wer weiß, vielleicht ist er dann nach der Länderspielpause mal wieder da, täte Barca sehr gut, Frenkie de Jong könnte zurückkehren. Ich weiß nicht, wie schwer Dani Olmo verletzt ist, aber du merkst, das sind schon Namen, die fehlen. Barca, brutal. Ich meine, Marc Casado, ja, wurde jetzt geschont. Also was allein, dass der geschont werden muss, sprich, dass der so wichtig ist in diesem Mittelfeld, dass der geschont werden muss, mit 20 in seinem, was ist es, 8. Profispiel überhaupt, spricht ja schon Bände. Ne? Das ist Wahnsinn. Von daher war es ja irgendwann logisch, dass es nicht so weitergehen kann. Grundsätzlich geht ja eine Siegesserie eh nicht unendlich weiter. Und dann wusste man, super schweres Spiel bei Osasuna, die heimstark sind. Dann kann es auch mal schief gehen. Bitter ist natürlich, dass du dann so eine kleine Klatsche kriegst. Ne? Wenn es dann am Ende 1-1, 2-2 ausgeht, okay, hast du einen Punktverlust, aber mein Gott, verlieren ist natürlich blöd, weil du so ein bisschen dein Selbstvertrauen jetzt verloren hast. Hoffentlich nicht zu sehr, denn in der Champions League haben sie ja ein bisschen Druck, ne? Nach der Auftaktniederlage in Monaco müssen sie jetzt gegen Bern schon mal gewinnen und hoffentlich auch überzeugend, würde ich mir wünschen. Denn das ist so ein Pflichtsieg, ne?
Jetzt. Ja, das muss ja schon. Also du kannst natürlich von diesen 8 Vorrunden spielen, da musst du nicht alle 8 gewinnen. Da sage ich auch als Real Madrid-Fan, da kann man auch hier und da mal ein bisschen mehr rotieren, auch wenn ich sage, in Lille muss man schon gewinnen. Aber ja, Young Boys Bern, sind die noch? Waren da amtierende Meister, ne? Die können bestimmt auch unangenehm sein. Die stehen jetzt in der Liga nicht so super da. Also an sich musst du die schlagen, speziell weil zu Hause, ne? Bla bla bla. Und ich glaube, da wird jetzt auch Flick dann wieder zurückrotieren. Sprich, dann kommt ein Rafinha wieder rein und Lamine Yamal und Balde und so weiter. Dann sieht das schon wieder mehr nach Profis aus, also da gibt es bestimmt einen Pflichtsieg, gibt es, glaube ich, nicht viel zu diskutieren. Ich würde nur noch kurz nochmal sagen, also ja, 4 Gegentore sind bitter, aber trotzdem, wenn man auf die Tabelle schaut, 21 Punkte aus 8 Spieltagen. Ich glaube, das haben nicht so viele prognostiziert, sondern hätten alle Barca-Fans vor Saisonbeginn unterschrieben. Und ja, wenn Real weiter so auswärts so schwächelt, jetzt schon drittes auswärts, 1-1, ja, dann kann das ja trotzdem noch zu einer Weile auf Platz 1 reichen. Aber ja, mal sehen. Ich hatte unserem Ray Michi Traxler vor dem Spiel mal geschrieben, ob er uns mal wieder so eine kleine Meinung schicken will, wie er so Barca aktuell sieht. Er hat sich da ein bisschen jetzt aufs Spiel bezogen. Michi schreibt: Wenn Barca weiterhin derart anfällig ist bei Diagonalbällen in die Tiefe, dann wird es im Klassiker am 26. Oktober richtig bitter. Gegen Monaco war man da schon überfordert, gegen Villarreal hat man es dann hingekriegt irgendwie, aber gegen Osasuna war es dann wieder nix. Und wenn dann einer wie Bellingham einen wie Vinicius oder Mbappé schickt, werden Martinez und Kubasi schwindelig gespielt. Zudem darf ich feierlich zugeben, ich habe mich in Flick zum Glück ziemlich getäuscht. Ja, das haben wir erstmal auf Saisonbeginn, glaube ich, alle betrachtet, weil 21 Punkte aus 8 Spieltagen. Aber wie gesagt, es war auch mit einem hohen Aufwand verbunden und der körperliche Verschleiß ist spürbar. Deswegen mal gucken, wie das jetzt weitergeht und wenn dann ein bisschen auch das Flick-System entschlüsselt ist. Aber ja, oder machst du dir jetzt Sorgen, dass dieses hohe Verteidigen, dass da auch die Young Boys da ständig dahinter kommen werden und irgendwie in die Tiefe kommen?
Also erstmal bin ich froh, dass man nicht in Bern spielt, bei den Young Boys, sondern in Barcelona, nicht nur wegen Heimvorteil, sondern...
Froh wärst du nicht, sonst wärst du hingefahren.
Nee, doch, ja, weiß ich jetzt nicht, aber die spielen auf Kunstrasen, darauf wollte ich hinaus. Und das wäre, glaube ich, ein sehr unbequemes Spiel dann auf einem Geläuf, das du gar nicht gewohnt bist. Das ist, es wäre natürlich trotzdem aus Barca-Sicht, ich will jetzt gar nicht despektierlich sein, aber natürlich ist es ein Pflichtsieg, ob du in Bern spielst oder zu Hause, wenn du der große FC Barcelona oder oder Real Madrid oder Man City oder so bist, aber in Bern auf Kunstrasen, boah, wäre, glaube ich, nochmal kniffliger gewesen. Von daher bin ich tatsächlich froh, dass sie nicht in Bern spielen, sondern zu Hause. Das ist ein Pflichtsieg. Müssen wir nicht drum rumreden. Grundsätzlich nochmal mit diesen Verletzungen, mit diesen Absenzen, mit dieser jungen Mannschaft als neuer Trainer, der dann auch natürlich die Sprache nicht spricht, so ein Saisonstart ist super positiv. Ich will ja gar nicht irgendein Haar in irgendeiner Suppe Spiel suchen. Vor allem nochmal, es ging ja glimpflich aus an dem Wochenende, weil Real und Atletico die Punkte teilten. Von daher ist es nicht so schlimm. Wenn du mir gesagt hättest, nach dem 8. Spieltag hat Barca 3 Punkte Vorsprung vor Real Madrid. Ich hätte das ja sofort unterschrieben. Händeringend. Ich wäre auf die Knie gefallen und hätte das angenommen. Geil. Von daher ist ja alles okay. Wie gesagt, das ist mit der dünnen Mannschaft eh schon nicht ein Wunder, aber bewundernswert, dass Barca so einen starken Saisonstart hingelegt hat. Von daher alles wunderbar.
Ja. Was sagst du denn jetzt nochmal zur Torwartposition? Da gibt es ja jetzt einen Kandidaten, der es wohl wird. Jetzt hat Iñaki Peña wieder Gegentore bekommen. Egal.
So egal nicht, weil der arme Kerl, ne? Wir hatten ja seine Statistik genannt, dass er irgendwie über 2 oder teilweise 3 Gegentore pro Schnitt in seinen Barca-Spielen kassiert, wann immer im Tor steht. Jetzt hat er einfach wieder 4 kassiert. Er konnte natürlich für keines irgendwas. Also war kein Torwartfehler, nix. Er sah auch nicht mal wackelig aus. Aber der arme Kerl hat einfach trotzdem wieder 4 kassiert. Also irgendwie ist das auch ein bisschen unglücklich. Wann immer der im Tor steht, scheppert's hinter ihm ohne Ende. Ich weiß auch nicht, ob das ob er vielleicht der Hintermannschaft nicht so die Sicherheit geben kann, im Sinne der Ausstrahlung, im Sinne, dass er Kommandos gibt, dass er dieses Standing hat, dass er dieser Führungsspieler ist. Das kann ja auch immer auf eine Hintermannschaft wirken. Das weiß ja jeder, der selber vielleicht Verteidiger ist im Amateurfußball. Das weiß ich nicht, ob ihm das abgeht. Ich will ihm jetzt nichts zuschieben, aber ich meine nur allgemein, vielleicht kann es einer Mannschaft tatsächlich helfen, wenn da einfach ein erfahrener Mann hinten drin steht. Und jetzt kommt ja einer. Also offenbar ist er heute schon gelandet. Ich habe ein Video gesehen, wie er am Flughafen mal wieder von El Chiringuito eine geraucht hat vielleicht auch, abgelichtet wurde, gefilmt wurde, während er telefoniert hat, der Kollege Szczęsny ist das, ne? Ex-Arsenal, Ex-Juventus, Torwart, wird jetzt verpflichtet als Free Agent und ja, hat da telefoniert und natürlich geht von El Chiringuito, glaube ich, einer wieder hin und hält ihm das Mikro in die Fresse, ja, und der telefoniert, der arme Kerl, vielleicht pretendet er nur, aber trotzdem. Typisch El Chiringuito, wirklich hält ihm die Kamera ins Gesicht und sagt doch was und der ist halt einfach am Telefon. Aber ja, Szczęsny ist in Barcelona gelandet, also er soll wohl jetzt um die Mittagsstunde rum, vielleicht um 1, 2, 3, wann auch immer, vielleicht dass die Papiere unterschreiben und ist dann der Neuzugang, ne, aufgrund dieser Sonderregel. Ich glaube, Tebas hatte ja selber gesagt, ne, wenn sich einer schwer verletzt, gerade auf der Torhüterposition, darfst du noch einen Free Agent verpflichten. Da holen sie jetzt Szczęsny aus dem Retirement zurück. Ne? Das ist schon bemerkenswert. Der Junge ist im Sommer, hat seine Karriere beendet, dann ruft Barca an.
Das ist natürlich.
Bin ich am Start.
Sagt man sich dann, ja komm, natürlich schnür ich jetzt nochmal die Schuhe. Bin nur sehr gespannt, wie speziell Wojciech Szczęsny da jetzt noch fit ist, weil man weiß ja so, dass der auch ein bisschen so ein Lebemann ist und das mit dem Rauchen war jetzt gar nicht nur ein Joke, dafür ist er ja fast ein bisschen bekannt, also mal gucken, ob was der jetzt so, was da beim Medizincheck schon rauskommt. Hey, der darf auch sich gönnen, ne? Der ist 34 Jahre, hat bei geilen Clubs gespielt, ne? Das eine oder andere gewonnen. Der darf auch dann im Sommer hier jetzt schön den Schokopudding reinhauen, was auch immer. Also bin ich da gespannt, was das gibt. Der hat immerhin letztes Jahr noch viel gespielt. Also es war vielleicht auch dann, wenn es drum ging, Navas oder Chesney. Navas wurde jetzt, glaube ich, gar nicht so viel eingesetzt und spricht auch, glaube ich, gar kein Englisch. Von dem her macht da Chesney schon mehr Sinn. Kennt natürlich auch Lewandowski ganz gut und kann sich bestimmt eher mit Dank Englisch mit Flick austauschen als vielleicht so ein Keylor Navas. Also es gibt schon Gründe, die dafür sprechen. Natürlich ist er ein erfahrener Mann und 34 ist jetzt auch kein super altes Alter für einen Torwart, von dem her, das könnte schon passen. Aber wie gesagt, so rein körperlich, mal sehen, was der so mitbringt.
Ja, also er soll sich in Marbella offenbar fit gehalten haben jetzt über die letzten Tage oder die letzte Woche. Also hier irgendwie Kurztrainingslager, um hier mal wieder ein paar Kilo vielleicht runterzuschwitzen in 3-4 Tagen. Ja, ein bisschen ja, vor Medizincheck die Werte zu verbessern, ja. Möglicherweise. Weiß ich nicht, wie sehr er da abgebaut hat in den Monaten. Also ich war ja überrascht, dass er im Sommer die Karriere beendet hat, aber trotzdem ja bemerkenswert, welchen Pull der FC Barcelona da hat, ne? Welche Anziehungskraft, dass einer, der seine Karriere beendet hat und dann angerufen wird, dass er sofort sagt, ja, mach ich. Er soll wohl offenbar auch offiziell geäußert haben, ey, wenn, oder öffentlich geäußert haben, wenn Barca anfragt, boah, da kommst du ins Grübeln, das ist so eine Ehre oder so eine Gelegenheit oder ne, Lifetime, once in a lifetime Chance, ja, dann mache ich halt noch weiter. Ich wurde von dem Kollegen aus, von dem Journalisten aus Polen sogar per Twitter frage-antwortmäßig gefragt. Ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Zeitung steht in Polen oder so, keine Ahnung. Aber der hat mich so auch gefragt, hey, wie siehst du das im Vergleich mit Ter Stegen? Wenn der zurückkommt, kann Szczesny sogar länger bleiben, die neue Nummer 1 werden? Ich sage, piano. Erstmal sind wir froh, dass wir einen erfahrenen Mann da bekommen. Denn wie gesagt, mit Peña ist ein Talent, aber jetzt seit Jahren mehr auch nicht. Und ich glaube, so ein wirklich erfahrener Mann tut Barca gut. Vor allem Reflexe auf der Linie sind, ne, glaube ich, schon sehr, sehr gut. Ob er jetzt mit dem Ball so gut sein wird, mit dem Ball am Fuß, mit den Füßen, wie Peña, wie Ter Stegen, wahrscheinlich eher nicht. Vor allem nicht wie Ter Stegen. Aber ich glaube, durch die Erfahrung, durch die Oldschool-Torhüter-Skills auf der Linie kann er Barca definitiv helfen und ein Upgrade sein zu Peña. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr gute Lösung für den FC Barcelona. Ob das jetzt wirklich nur ja, bis zum Saisonende ist, wie er sich natürlich auch präsentiert, muss man abwarten. Ne? Ist ein bisschen arg eingerostet, braucht er vielleicht noch ein paar Trainingseinheiten mehr. Weil er sich hat zu gut gehen lassen, muss man natürlich abwarten. Aber ich finde das eine gute Lösung.
Das sollte jetzt auch nicht so die Mega-Kritik von mir sein. Also kann schon gut funktionieren, ist erfahren, hat wirklich bei vielen Top, bei einigen Top-Clubs gespielt, auch noch Rom zwischendurch mal ein Jahr. Also der hat schon was drauf. Mal gucken, wie man innerhalb von 3-4 Monaten da irgendwie seine Form verliert. Aber da wird man mal schauen, was da so alles passiert. Vielleicht ist es da jetzt am Montag schon dann soweit. Und ja, wenn du jetzt sonst nichts mehr zu Barca hast, dann gehen wir mal rüber. Was hat man noch in La Liga? Real Sociedad endlich mal wieder gewonnen. Endlich auch die ersten Tore von Neu-Mittelstürmer Oscarsson, nicht Iskarsson. Der wurde eingewechselt, hat dann noch 2 Tore aufgelegt bekommen. Also die musste er fast schon machen. Seit Ewigkeiten gefühlt auch mal wieder La Real mit 3 Treffern. Ja, da ist Valencia vielleicht auch ein vermeintlich dankbarer Gegner, ne? Auch da junge Truppe und defensiv hier und da wild. Die haben aber auch selbst einiges liegen lassen an Gelegenheiten. Also es hätte auch theoretisch anders ausgehen können, zumindest unentschiedenmäßig. Aber ja, da mal wieder Real Sociedad sich ein bisschen Selbstvertrauen, ne, zurückgeschafft. Sie können doch noch gewinnen und doch noch Tore machen. Also es ist, glaube ich, auch nicht ganz so unwichtig, mal wieder hoch und zu null zu Hause zu gewinnen fürs Selbstvertrauen.
Ja, Valencia ist vor allem auswärts schwach. Also zu Hause haben sie jetzt ja Girona geschlagen und dann auch irgendeinen Punkt geholt gegen ich weiß nicht mehr wen. Also da lief es jetzt dann besser, haben den letzten Tabellenplatz verlassen, aber auswärts sind die richtig schwach, kriegen da kaum, also Ergebnisse sind richtig schlecht. In dem Fall, glaube ich, war der Auftritt nicht so schlecht, aber ja, 0-3 am Ende ist ja dann trotzdem ziemliche Abreibung, auch wenn 2 der 3 Tore spät fielen und dann ne, Gegenstöße und Konter waren, aber trotzdem ja ein bisschen dankbarer Gegner für Real Sociedad, denen tut das wirklich gut, dass sie jetzt endlich mal gewinnen konnten und nicht nur irgendein Zitter 1-0, sondern hinten raus, ne, auch mal ein positiveres
auf jeden
Ergebnis.
Fall. Und dann, wenn man so auf die Tabelle schaut, wir hatten zuletzt schon immer mal so Überraschungsteams, Teams, die Bock machen, mit Villarreal, mit Celta. Ja, es gibt aber noch eine andere Mannschaft, die auch irgendwie überrascht, ohne jetzt unbedingt viel Bock zu machen oder für den offensiven Hurra-Fußball zu stehen. Nö, das ist ein Team, das aus wenig scheinbar sehr viel macht, wo es auch einen Trainerwechsel im Sommer gab. Und das ist Mallorca. Die haben jetzt, ich glaube, 2-3 Mal zuletzt in Folge sogar gewonnen. Jetzt unter anderem das 2-1 bei Valladolid. Okay, dort kannst du mal gewinnen, aber die stehen schon auch für irgendwie aus wenig viel machen. Wie gesagt, das ist immer noch so ein bisschen der agile Fußball, auch wenn sie trotzdem auf ihre mal 50% Ballbesitz kommen, aber ist jetzt nicht so, dass die dann den Gegner spielerisch immer in Grund und Boden pressen und klein spielen. Also Arrasate setzt da irgendwo agiles Arbeit fort, der neue Trainer, und das, ja, hätte ich so jetzt auch nicht gedacht, dass er mit dem vermeintlich überschaubaren Spielermaterial da ja doch so erfolgreich ist. Ich meine, die haben auch gute Spieler, Sergi Dardea ist ein geiler Kicker, gar keine Frage, aber dass es dann zu Platz 5 reicht mit 14 Punkten aus 8 Spieltagen, Chapeau dafür schon mal.
Absolut, muss man wirklich loben, ist definitiv eine der Überraschungen der noch jungen Saison. Aber muss man absolut lobend erwähnen. Getafe übrigens mit dem ersten Sieg.
Ach, es war ja der erste Sieg.
Nicht, dass ich die lobend erwähnen möchte, aber es war der erste Sieg jetzt zu Hause gegen Alaves, die ja zu Hause so stark sind, aber in Auswärtsspielen, glaube ich, ja, nichts holen. So, oder nicht, oder kaum was holen. Ich glaube, bei Real Sociedad haben sie gewonnen, aber die sind zu Hause wesentlich stärker als auswärts. Das gleiche gilt ja für Osasuna. Die haben auswärts, glaube ich, alles verloren und zu Hause gewinnen sie fast alles. Also es gibt viele Teams, die mit so zwei Gesichtern, und da hat Getafe jetzt den ersten Sieg geholt und klettert jetzt auf Rang 15. Also mir schmeckt's nicht, ja. Kann man sich denken, aber man muss es natürlich positiv erwähnen. Ich glaube, jetzt
merkt man auch so langsam, dass es die ein oder andere englische Woche auch in La Liga gab, dass dann auch irgendwie Aufsteiger so langsam einbrechen, dass auch Alaves eher in der Tabelle wieder ein bisschen nach unten rutschen, dass dann jetzt auch Real Sociedad mal wieder einen Sieg sammelt, weil die kennen sich vielleicht eher aus mit Doppelbelastung oder haben da vielleicht einen etwas breiteren Kader. Aber naja, das gilt trotzdem jetzt noch nicht unbedingt für das nächste Spiel, worauf ich noch kurz hinauskommen wollte. Die Punkteteilung zwischen dem Athletic Club und dem FC Sevilla, da sah es lange nach Sieg für Athletic aus. 1-0 hatten die geführt und auch eigentlich ganz verdient. Ich hatte schon meinen Text überlegt, wie ich dann den FC Sevilla kritisiere, von wegen, bahnt sich da der erste Trainerwechsel der Saison an. Ja, dann hat aber Unai Simon Ersatz, Agirre Zabala, es gibt echt geile Namen, die Basken, der Torschütze war Jaure Gizar, geiler Typ, egal. Da hat der Torwart, hat sich einen kleinen Lapsus geleistet, da gab es einen ganz langen, hohen Ball, den wollte er nicht fangen, sondern mit dem Fuß annehmen, um vielleicht noch 1-2 Sekunden runterzunehmen, den Gegner, den Stürmer anlaufen zu lassen. Ja, die Ballannahme ist ihm nicht gelungen, Ball versprungen und er geht dann noch dazwischen, der Stürmer ahnt das, ist auch schon dazwischen und wird dann gefoult, also rot für den Torwart. Muss der dritte Torwart rein, gab dann nur Freistoß immerhin. Ja, aber trotzdem hat es am Ende noch für einen Punkt vom FC Sevilla gereicht, die da noch einen ganz guten Sturmlauf hatten. Also Luke Bakio ist da mittlerweile echt ein ganz guter Faktor. Und dann, wie ist der andere Kollege, der es dann noch mit erzwungen hat, Ejuke, der hat dann das 1-1 mit erzwungen. Das war mehr oder weniger dann ein Eigentor. Also da hat sich Sevilla dann irgendwie noch das 1-1 verdient, auch wenn sie, wie gesagt, bis zur 80. Minute da nicht viel mit irgendwie Punkten zu tun hatten. Und ja, ich meine, sie stehen jetzt trotzdem erst mit irgendwie 9 Punkten aus 8 Spieltagen, ist das immer noch ziemlich schwach. Und gefühlt die Ansätze, die man so von Saisonbeginn gesehen hat, so vom Zusammenspiel, vom Passspiel, ja, ist immer noch was da, aber es wird auch mittlerweile schon mal wieder eine Flanke geschlagen. Es geht auch mal wieder ein bisschen höher, ein bisschen pragmatischer. Also bin ich da auch gespannt, wie es da für Pimienta weitergeht. Der hat auf jeden Fall noch Kredit, auf jeden Fall auch noch bis zur Länderspielpause. Und trotzdem war jetzt das Spiel, und ich glaube, sie haben ja davor auch gegen Valladolid verloren. Nee, da hatten sie gewonnen sogar, egal. Ja, so richtig Mut macht der FC Sevilla noch nicht.
Ja, ich glaube, du siehst das zu kritisch, denn sie haben seinen Vertrag verlängert.
Stimmt, da war was.
Das hast du, glaube ich, nicht mitbekommen oder vielleicht ja, übersehen. Ich glaube, Garcia Pimenta hat im Sommer, und das ist wirklich mit der kuriosesten Dinge, die ich in den letzten Jahren miterlebt habe, im Sommer ja neu von Las Palmas gekommen, ne? Neuer Approach, Mannschaft verjüngen, viel mehr auf Ballbesitz, dies, das, ne? Die Barca-Schule fußballerisch, und da brauchst du besondere Spieler dafür, Positionsspiel, ne? Umkrempeln, Verein, so. Trotzdem glaube ich nur einen Einjahresvertrag. Auch immer komisch, aber ist typisch Spanien. Viele Vereine geben immer nur ihren Trainern Einjahresverträge. Und dann hat er jetzt vor 2 Wochen den Vertrag aber verlängert. Mitten in der Krise. Also mit einem Saisonsieg. Ich glaube, da hatten sie noch einen. Jetzt haben sie ja 2. Also nicht, dass sie jetzt am Wochenende gewonnen haben, aber ich glaube, in der englischen Woche gewonnen. Da hatten sie einen Saisonsieg und dann zu einem komischen Zeitpunkt, wahrscheinlich um die Gemüter, Fanbase etc., ne, Umfeld zu beruhigen, hat Garcia Pimenta plötzlich seinen Vertrag verlängert. Ja, warum geben sie im Sommer nicht gleich einen 2-Jahres- oder 3-Jahres-Vertrag? Nee, aber Vertrag wurde verlängert. Deswegen glaube ich nicht, dass der irgendwie unter Beschuss steht, wie du es vermutest, weil er seinen Vertrag erst vor einer Woche verlängert hat.
Ja, jetzt. Das tun wir wahrscheinlich
nicht. Ich glaube, der geht jetzt bis, ich bin mir nicht sicher, 26 wahrscheinlich, also einfach ein Jahr länger, weil sie gemerkt haben, ja, irgendwie blöd, wenn wir so einen neuen Trainer holen, der direkt zur Lame Duck wird, weil der seinen Vertrag am Saison ausfällt. Also ganz komisch. Vielleicht hatten sie auch finanzielle Probleme, Salary Cap, ne, hatten wir ja mehrfach drüber gesprochen, dass auch die Gehälter nicht nur der Spieler, sondern der Verantwortliche, in dem Fall des Trainers, in den Salary Cap, in diesen Gehaltsdings reinspielen. Und da konnten sie ihm offenbar, weil sie auch riesige Probleme haben, nicht so den langen Vertrag mit dem nötigen Geld geben. Und jetzt hat ja La Liga das neu berechnet. Wir haben es ja in der letzten oder vorletzten Folge
Millionen,
gesprochen,
glaube ich.
Und jetzt haben sie vielleicht mehr Spielraum. Ich weiß es doch auch nicht, aber der Zeitpunkt der Vertragsverlängerung ist einer der kuriosesten, die es gibt, wenn der im Sommer erst geholt wurde und nach 3 Monaten und er hat nur einen Sieg am Konto, verlängern sie den Vertrag.
Das ist ja seltsam. Das ja, aber auf jeden Fall ist da, glaube ich, Salary Cap der Hintergrund, denn wenn dann das erstellt wird, danach haben die Vereine dann gefühlt mehr Spielraum, auch wenn man denkt, so, jetzt habt ihr hier diese 2,5 Millionen vorgesetzt bekommen, daran müsst ihr euch halten, aber ich glaube, das ist dann so ein Stichtag, danach wird dann quasi neu berechnet, bis dann es im Februar wieder die neuen Gehaltsobergrenzen gibt, so ähnlich hatte das, meine ich, auch Barca mit Joao Felix gemacht, den auch für quasi Mindestlohn angestellt vor einem Jahr und dann irgendwie nach 10 Spielen im Oktober gab es dann auf einmal, ja, das Gehalt wurde jetzt versechzigfacht gefühlt, also da hat man erst so gemeint, oh, der unterschreibt für irgendwie, verdient gar kein Geld, verzichtet auf Gehalt. Ja, war aber abgemacht, dass dann nach dem Salary Cap haben wir irgendwie wieder Spielraum, warum auch immer. Und dann wurde natürlich das normale Gehalt angehoben mit Gehaltserhöhung. Also ja, spanische Verhältnisse, die spinnen die Spanier manchmal, ne?
Ja, so schaut's aus.
Gut, wir sind über der Stunde. Sonst hat man, glaube ich, nicht mehr viel jetzt aus La Liga. Heute Abend ist ja noch Villarreal gegen Las Palmas. Oh, lecker. Da hoffe ich ganz besonders auf einen 3:1-Sieg Villarreal und hoffe, dass Sieges, der aktuelle Tabellenführer bei den Tipps, auf ein 8:0 für Las Palmas tippt, denn wir teilen uns aktuell den Spieltagssieg und ich habe in diesen, was haben wir es jetzt, 3 oder 4 Saisons Tiki-Taka-Tipps, habe ich noch nie einen Spieltag gewonnen. Wir stehen beide bei 17 Punkten, also Sieges, komm, du bist doch Erster, mach doch mal hier ein schönes 8:0 für Las Palmas drauf, damit ich vielleicht die 4 Punkte noch kriege.
Ja, Wahnsinn, also ich war bodenlos an dem Spieltag, ich habe acht Punkte geholt und es war auch nur gestern dank Atletico, Angelito, gracias, nicht nur aus Barca-Sicht, auch aus Tippersicht, ich hatte 1:1 getippt, ich war bodenlos davor, ich habe 4 Punkte bis zum Derby Madrileño geholt, also irgendwie bei mir läuft es wieder nicht gut, ich war ja zwischenzeitlich, glaube ich, sogar Top 10 oder irgendwie Top 20, aber seit 2-3 Spieltagen geht gar nichts mehr.
Ja,
also für dich läuft es besser.
10. Platz.
Glückwunsch dazu. Hast du was zu feiern?
Jetzt 2. guter Spieltag in Folge. Das nehme ich so. Mal gucken, was das heute Abend noch gibt. Und was das so gibt in der Champions League. Und dann am nächsten Wochenende, wie gesagt, unter anderem das Sevilla Derby zu Gast beim FC Sevilla. Ja, da steckt schon auch immer noch ein bisschen Lustiges drin. Barca muss zu Alaves. Aha, Atletico ist bei Real Sociedad. Da geht es auch immer ab mit Fanausschreitungen. Da kam es ja unter anderem zu einem Tod von einem Fan. Athletic Club in Girona. Was macht Real Madrid? Oh, gegen Villarreal. Gut, diesmal ohne Sörloth, nehme ich. Ohne Chukwueze. Auch gut. Mal gucken, wer diesmal irgendwie 3 oder 4 Tore macht.
Damit drücken wir beide innerhalb einer Woche Villarreal die Daumen. Schön.
Ja. Ja, in der Tat. In der Tat. Okay, dann sind wir jetzt am Ende. Danke fürs Einschalten mal wieder. Ich fahre ja jetzt noch ein bisschen Real Total Geburtstag. Geht gerne mal auf unsere Website, da gibt es ein bisschen Ankündigung, was ihr bald erwarten könnt und generell noch viel zum Derby mit den Simeone-Aussagen, was der Polizist so gesagt hat. Und jetzt habe ich doch noch ein Foto von dem Messer gesehen. Aha, und jetzt habe ich mittlerweile auch gesehen, Courtois jetzt verletzt für irgendwie 2 Wochen rum. Also, Lunin is back. Schön, dass der noch verlängert hat. What? Und mal gucken, was bei Chelsea passiert. Und dann hören wir uns hier auch wahrscheinlich nächsten Montag wieder. Ne?
In dem Sinne, hasta la próxima. Schöne Woche.
Schöne Woche.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.